Und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu diesem Podium der großen Erzähler. Und nur damit keine Missverständnisse aufkommen, die großen Erzähler sitzen hier, Lukas Berfuß und Margrit Sprecher. Ich freue mich, mit Ihnen beiden diesen Talk heute Abend schon fast führen zu dürfen. Bevor wir aber loslegen und ich Ihnen die beiden kurz vorstelle, möchte ich zuerst einmal eine kleine subjektiv transparente Tagesrezension abgeben. Ich war seit 9 Uhr morgens hier und ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert von diesem Spirit, den man hier spürt, von diesen vielen positiven Statements. Die äußern sich zum Beispiel in dem Chefredakteur von 12, der Leidenschaft über Deadline- und Marketingpläne stellt. Sie äußern sich sogar bei mir nicht ganz erschließbaren neuen technologischen Methoden, wenn von Scrollytelling die Rede ist, nicht mehr von Storytelling, aber auch dort spürt man, dass Leute mit neuen Mitteln Geschichten erzählen wollen. Wir haben von den investigativen Kollegen mitbekommen, dass Journalismus zuerst einmal Haltung ist und ein Journalist etwas tun will und sich dann überlegt, wie man das Ganze finanzieren könnte. Ein wunderbares Beispiel von einer Truppe von 4 Österreichern, die zuerst einmal einen Sommer lang loszieht, 10.000 Kilometer abspult, Flüchtlingsheime in ganz Österreich recherchiert, interviewt, porträtiert und sich dann überlegt, Mist, wir haben gar keinen Businessplan. Wie können wir jetzt das irgendwie noch refinanzieren bzw. verkaufen? Also ein Beispiel, das Mut macht, das zeigt, dass Haltung und etwas erzählen wollen viel früher dastehen als die Frage, okay, und wie können wir damit Geld verdienen oder zumindest unsere Miete bezahlen? Und genau bevor wir jetzt loslegen mit dem Vergleich zwischen Schriftsteller und Journalistin, mit Erzählen aus der Sicht des Romanciers und Erzählen aus der Sicht der Reporterin, möchte ich vorneweg Lukas Berfuß das Wort geben, weil die Frage, wie man Journalismus finanziert, umtreibt uns ja alle seit längerer Zeit, wo wir merken, dass Geschäftsmodelle wegbrechen, dass alternative Formen gesucht werden, sei es Mäzenen, sei es Sponsoren, sei es Advertising oder Native Advertisement oder seien es in Formen, die so subtil daherkommen, dass man sich nur aufregen kann. Lukas.
Ja, merci vielmals. Ui, der Schlut. Guten Abend, Zürich. Vielen Dank für diese Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war auch ziemlich aufgeregt und auch ein bisschen traurig, dass ich da nicht teilnehmen konnte, weil das Programm war wirklich sehr beeindruckend und da gab es doch einige Workshops, wo ich gerne im Publikum gesessen wäre. Und ich liebe es auch, über Shop Talk zu machen und über die Techniken und über die kleinen Tricks bei der Arbeit und wie man recherchiert und wie man das umsetzt, finde ich alles total wichtig. Ich möchte trotzdem zuerst über das Geld reden, wenn Sie erlauben. Ich möchte, wenn ihr erlaubt, mit euch etwas teilen, eine Wut zuerst, eine Enttäuschung auch. Es ist mit meinem Beruf das Privileg verbunden, dass ich ein bisschen reisen kann. Und ich war gerade in Odessa und gestern war ich noch in Wien und dann geschieht es halt manchmal, dass man wieder zurückkommt in die Schweiz, in die Heimat. Das ist zwangsläufig, wenn man hier lebt. Und dann sieht man die Schweiz dann plötzlich ganz anders, schon wieder. Und es ist so, dass ich den Eindruck habe, und ich möchte das wirklich teilen mit euch, weil ich weiß, ihr seid Berufsleute und vielleicht könnt ihr mir sagen, es sei einfach nur die paranoiden Auswüchse eines Schriftstellers, der ja ohnehin immer nur die Konspirationen sucht. Aber ich habe den Eindruck, dass die schweizerische Presse gekauft ist. Nicht alle, nicht jeder. Ich finde, es gibt in diesem Land immer noch hervorragende Journalisten und ich lese immer noch sehr gute Texte. Aber ich rede von den Publikationen, von den Institutionen, wo ja auch Menschen arbeiten. Man könnte noch diskutieren, ob der neue Feuilleton-Chef, der angekündigt ist bei der Neuen Zürcher Zeitung, eine richtige Besetzung ist das noch im Bereich des Verhandelbaren, finde ich, weil er hat ja seinen Job noch gar nicht angetreten. Wie er zu seinem Geld gekommen ist bei der Publikation, bei der er vorher war, das konnte man hier und da lesen, aber dann musste man schon gut recherchieren. Und vielleicht habt ihr das letzte Du gesehen. Hat das jemand gesehen? Nein, wir können das vielleicht herumgeben. Oder ihr könnt es auch einfach aufrufen. Man kann es gerne herumgeben. Also es ist, der Titel ist Giacometti, Anker und noch ein dritter Meisterwerk aus der Sammlung Blocher. Und es ist so, dass du natürlich gekauft wurde. Und ich kenne auch ungefähr die Summe. Ich kenne die Summe deshalb ungefähr, weil, aus verschiedenen Gründen, aber ich kenne sie ziemlich genau. Und ich kenne jedenfalls das Minimum, das man bezahlen muss, um diese Publikation zu kaufen. Ich wusste das nicht. Ich habe dieser Zeitung noch ein Interview gegeben, ist noch nicht erschienen, sollte erschienen in der nächsten Zeit. Was ist eigentlich mit der Unabhängigkeit, wenn weite Teile aus Herliberg finanziert werden in diesem Land? Und wenn man bei jedem Menschen, dem man gegenüber ist, fragen muss, wer ihn eigentlich genau bezahlt. Sind das irgendwie nur die romantischen Auswüchse eines Künstlers? Oder gibt es irgendwelche Dinge, die nicht käuflich sind? Ist Information heute einfach käuflich? Müssen wir das einfach akzeptieren? Oder wo müssen wir überhaupt noch publizieren? Wo kann man noch?
Herzlichen Dank, Lukas, für diese klaren Worte. Ich bin einer, der aus einer ganz anderen Perspektive dieses Phänomen schon länger beobachtet, nicht unbedingt aus der politischen, von der politischen Schiene, aber von der Wirtschaft. Früher als Redaktor einer großen Zeitung in der Schweiz, heute als Magazinmacher, bin ich regelmäßig im Austausch mit der Ökonomie, mit der Wirtschaft, weil wir uns auch finanzieren müssen. Wir verkaufen auch Inserate und die Begehrlichkeiten der Inserateindustrie gegenüber der redaktionellen Seite sind am Zunehmen. Also
Daniel, darf ich etwas sagen dazu mit den Inseraten? Ich hatte ja das große Vergnügen, ein Objekt der Berichterstattung der Weltwoche zu sein. Ich war da der Coverboy. Ich wusste nichts davon. Ich habe mich dann am Kiosk wiedergefunden und fand eigentlich, sie hatten noch nie so ein schönes Sommerloch-Cover wie bei dieser Ausgabe. Aber das Interessante war, es gab keine Inserate. In dieser Zeitung gibt es keine Inserate. Glücklich, wer noch Inserate suchen muss.
Ganz so glücklich schätze ich mich nicht. Ich wäre lieber nur Chefredaktor und könnte mich nur aufs Inhaltliche konzentrieren. Ist leider bei einem kleinen Unternehmen wie dem unsrigen nicht möglich. Was ich sagen wollte, ist, dass die Inserate nicht mehr so kommen wie früher, sondern sie kommen in Begleitung mit einem Angebot für eine Geschichte. Wir könnten das Magazin, jede Ausgabe überfüllen mit Firmengeschichten und könnten uns vergolden lassen finanziell. Also wir sind alles schon gemachte Leute, ökonomisch betrachtet. Aber zum Glück, und das habe ich heute hier erlebt, gibt es in diesem Land eine große Menge an jungen Journalisten, die sich nicht kaufen lassen wollen.
Lasst euch nicht kaufen. Ich bitte euch, lasst euch nicht kaufen. Und eine Suppe findet ihr immer.
Also schade, dass du heute Morgen nicht dabei warst. Das sagt einer, der die Primarschule nach Bendig und der Primarschule als Gärtner, Rebbauer, Velofahrer und Eisenleger durchgebracht hat, bevor er dann Buchhändler wurde. Also eine Suppe findet man immer, das ist...
Ich finde auch nicht, dass es jetzt im Bereich der persönlichen Anekdoten enden muss. Es ist einfach so, dass wir uns alle in einer Öffentlichkeit bewegen, und wir sind auch alle verantwortlich für diese Öffentlichkeit. Und die Verantwortlichkeit beginnt einfach leider Gottes beim It's always the next meal. Und es gibt, finde ich, Dinge, die sollte man nicht verkaufen. Ich finde nicht, dass alles einen Preis haben muss. Und ich kenne den Druck. Ich lebe hier in Zürich mit einer Familie und ich weiß, wie teuer das ist. Und ich weiß, wie schwierig es ist, jeden Monat sein Geld nach Hause zu bringen, wenn man eine Familie hat.
Margret, du wolltest dich nicht äußern zu diesen Fragen, aber jetzt doch die Frage an dich. Du bist ja eine, die in so langer Zeit so viele Geschichten gemacht hat, mit einer Tendenz dazu, auch die Mächtigen, das Kapital, die Regierenden zu porträtieren mit einem unnachahmlichen Stil. Und wenn du jetzt Lukas zuhörst und seine Wut, die er da empfindet, Wie denkst du darüber? Hast du so etwas auch erlebt oder hast du dich von dem immer schön distanzieren können, weil du ja nicht, weil du deine Arbeit einfach abgibst und nicht damit beschäftigen musst?
Also bei mir ist es natürlich umgekehrt. Ich finde es sehr gefährlich als Journalistin, wenn man von der Wut ausgeht. Sie kommen eigentlich von oben und ich komme von unten. Ich schaue mir die Sachen an und dann formt sich in mir eventuell die Wut oder die Entrüstung. Oder halt nicht. Wenn sich keine formt, ist es fast enttäuschend. Aber auch wenn da eine Entrüstung ist, oder dann muss man die als Journalistin, man muss die runterkochen oder als Reporter. Man darf dieser Entrüstung nicht nachgeben. Ich habe sie sehr bewundert jetzt, wie sie sehr personifizierte Entrüstung geworden sind. Das könnte man, als Journalistin darf man sich das nicht erlauben, weil sonst, ich meine, Sie machen Ihre Wut in Büchern Luft und wenn jemand Ihre Bücher liest, dann ist er mit Ihnen schon mal einverstanden, also mehr oder weniger. Und ich muss mit meinen Reportagen, auch wenn ich wütend bin, vor allem natürlich über Ungerechtigkeiten, ich muss mich in einem Umfeld behaupten. Ich muss in einem Magazin oder in einer Zeitung muss ich gegen alle kämpfen um Aufmerksamkeit. Ich muss gegen das Horoskop kämpfen, ich muss gegen einen Gastrokritiker kämpfen, ich muss sogar gegen Wahlprognosen kämpfen. Aber darum muss ich eigentlich, und wenn ich dann einen Artikel schreibe, wo schon in der ersten Seite der erhobene Zeigefinger ist, dann habe ich wahrscheinlich von 10 Lesern habe ich 9 verloren. Das ist der Unterschied zwischen uns. Sie können sich in einem Buch oder als Schriftsteller können Sie sich vielleicht besser verwirklichen, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, also ich kann mich natürlich auch deshalb besser verwirklichen, weil ich einen Verlag habe in Deutschland und weil dieser Verlag unabhängig ist. Ich glaube, es ist natürlich selbstverständlich so, dass die Auftragslage den Text beeinflusst. Gar keine Frage. Und ich bin wirklich sehr froh, dass mein Verlag unabhängig ist und dass er bescheiden ist auch. Und dass er schaut, er bezahlt einen Preis für diese Unabhängigkeit. Die verdienen alle nicht so richtig viel und arbeiten alle so richtig viel in diesem Verlag. Und ich glaube, diese Unabhängigkeit ist auch bei mir natürlich bezahlt, selbstverständlich. Trotzdem, ich glaube, wir kommen in einen Bereich, wo es um die grundsätzlichen Bedingungen der eigenen Arbeit geht. Und wenn Information, die ich verbreite, die ich forme, die ich streue, von vorneweg gekauft ist, dann untergrabe ich die Öffentlichkeit, eigentlich meinen Acker, auf dem ich arbeite. Und ich würde das gar nicht nur idealistisch sehen. Ich finde es sogar gewerblich auch, unter aller Kanone, weil man natürlich sich selbst und seine Grundlage eigentlich diskreditiert.
Ich verstehe das sehr, sehr gut und du hast völlig recht. Es ist tatsächlich schade, dass du den heutigen Tag nicht hier verbringen konntest, weil für alle die nicht dabei waren, es gab 3 interessante Magazin- oder journalistische Formengründungen, die vorgestellt wurden. Und 2 davon möchte ich ganz kurz einfach noch mal in Erinnerung rufen, weil mir hat das sehr imponiert. Einerseits Follow the Money, 4 junge Deutsche, die zuerst einfach mal sich mal eine Frage stelle, welche Frage wollen wir nachgehen? Sie haben sich zwar schon überlegt, wie Sie das dann irgendwie finanzieren können. Es geht um eine Reise nach Afrika und eine Investigativgeschichte. Und Sie haben das Wort, wir brauchen die alten Vertriebskanäle noch benötigt, weil Sie die als Verstärker einsetzen, damit Sie sich finanzieren können. Sie sehen sich eher als eine Band, die einmal im Jahr auftritt, dafür eben echten Journalismus macht. Real Stuff, das Sie wirklich wollten und das Ihr Herzblut ist. Genauso das Beispiel von 4 jungen Österreichern, die heißen dossier.at, die haben als erste Geschichte, haben sie die ganze Branche mal einfach gebrandschwarzt, weil sie festgestellt haben, dass Politpropaganda die österreichische Zeitungslandschaft finanziert, und das war ihre erste Investigativgeschichte. Ihr Einstieg ist, die Branche mal anzuschwärzen, und trotzdem haben sie sie dann später als Steigbügelhalter verwenden können. Sie hat sogar, die Dame, die es präsentiert hat, die Milchbüchleinrechnung der Finanzierung offengelegt. Das Konzept ist kein Sponsoring, keine Werbung, keine Paywall, keine Förderung, und klingt natürlich ein bisschen nach Ausbeutung und Idealismus, aber wenn man solche Blüten sieht, die da sprießen, dann bin ich eigentlich sehr hoffnungsvoll.
Ja, vielleicht können wir dann trotzdem zum Shop Talk kommen. Weil man soll sich ja die Freude nicht immer vergällen lassen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und auch auf dieses Thema, aber etwas möchte ich doch noch hinzufügen. Das ist natürlich voll sehr interessant und ist auch wichtig, und trotzdem gibt es doch die Konzerne, trotzdem gibt es die großen Mitspieler, und da sehen wir doch einfach, wenn wir die Augen aufmachen, dass es den Versuch gibt, den groß angelegten Versuch, die Herrschaft zu übernehmen über die großen Medienhäuser. Und ich möchte gerne etwas darüber lesen. Ich lese zu wenig darüber. Ist natürlich auch nicht verwunderlich. Ich möchte zum Beispiel auch etwas lesen über diesen Fall, den ich gestern gesehen habe. Stefanie Grob hat im Staatsradio, kennt jemand diesen Fall? Er hat im Staatsradio darauf hingewiesen, dass in der SVP-Wahlwerbung eine junge Frau in einem T-Shirt tanzt und auf dem T-Shirt steht groß 8-8. Und dann kann man denken, ach, wieder so eine paranoide Schriftstellerin. Aber wo die Journalistin, helft mir, Sandra Kühnzi aus Bern hat darüber berichtet, da bräuchte es nochmal jemand, die bräuchte Hilfe, das zu recherchieren. Wer war die junge Frau? Woher kam dieses T-Shirt? Stimmt das tatsächlich? Oder ist das einfach irgendwie nur die Idiosynkrasie von ein paar verschupften Kulturintellektuellen?
Also, danke für die beiden Steilvorlagen. Wir sind unabhängig und wir werden uns darum kümmern, auch wenn wir nicht die große Ausstrahlungskraft haben wie die etablierten Großmedien. Aber da gibt es ja mittlerweile andere Möglichkeiten und Kanäle, wie ich heute gelernt habe. Gehen wir zum, was du Shop Talk nennst. Ich habe die beiden gar nicht vorgestellt, aber ich glaube, sie kennen sowohl Lukas Berfuss wie Margrit Sprecher als Leser, als langjähriger Leser und als Zunftverwandte. Deswegen nur ganz kurz, bevor wir nachher, wir wollen ja ein bisschen herausstellen, was ist der Unterschied zwischen einem Schriftsteller und einer Reporterin in Bezug auf das Erzählen, in Bezug auf die Produktionsbedingungen. Und wir haben uns vorgenommen, kurz über Ruanda zu sprechen, weil es der Zufall will, dass beide sich mit diesem Thema intensiv und länger auseinandergesetzt haben. Lukas Berfuss ist in Thun geboren und wie ich schon sagte, hat er eine unkonventionelle Karriere. Nach seinem Schulabschluss hat er sich herum mit Jobs über Wasser gehalten eine Zeit lang und wurde dann Buchhändler. Er hat schon sehr früh angefangen, die Klassiker zu lesen, und seine Leidenschaft vom Buchhändler hat zum Theaterautor, Mitbegründer der Gruppe 400 ASA, geführt und mittlerweile eben auch Romanautor. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Dichtung und Sprache und hat eine ganze Reihe von Preisen gewonnen, zuletzt 2014 den Solothurner Literaturpreis und dieses Jahr den Buchpreis der Schweiz für das letzte Buch, das von ihm, oder das zweitletzte von ihm erschienen ist, Koala, die Geschichte über die Tragik des Todes seines eigenen Bruders. Lukas Berfuss hat mit dem ersten Roman 100 Tage hat er eine Bekanntheit in der Schweiz erlangt. Über das Buch sprechen wir gleich noch. und sein aktuelles Buch nennt sich Stil und Moral und ist im Moment überall in den Auslagen zu sehen. Margrit Sprecher wiederum ist in Chur geboren. Sie hat nach der Ausbildung Dolmetscherin studiert, hat dann bei L gearbeitet, beim Zürileu und war jahrelange Redaktorin bei der Weltwoche, wo sie unter anderem auch Niklas Meyenberg betreut hat als Redigierende. Niklas Meyenberg, dessen Tod wiederum Lukas Berfus in einem Theaterstück thematisiert hat. Nach der Beendigung ihrer Karriere als Redakteurin hat sie angefangen, richtig loszulegen. In den letzten 10, 15 Jahren hat sie für NZZ Magazin Geo und zuletzt zum Glück auch bei uns Reportagen verfasst. Und sie hat als Journalistin, Reporterin, Redakteurin eben, wie ich sage mal, einen ganz anderen Zugang zu den Stoffen. Und wir steigen gleich ein mit Ruanda. Wir reden über eine Gerichtsreportage, Margrit, die du verfasst hast vor etwa 12 Jahren aus Brüssel. Und mich würde interessieren, wie du diesen schwierigen Stoff, es geht immer um diesen Genozid 1994, wie du dann den in der Form dieser Gerichtsreportage recherchiert hast, aufgerollt hast und das verarbeitet hast.
Ja, ich muss zuerst sagen, dass ich natürlich Ihre Ruanda-Reportage, das habe ich in 100 Tagen, das habe ich großartig gefunden. Ich hätte aber nie diese Reportage machen wollen, nämlich sie wäre mir viel zu weitläufig gewesen. Ich weiß nicht, wie lange Sie dort waren, bestimmt Monate.
Im Land selbst war ich 8 Wochen.
8 Wochen, ja. Das ist für einen Reporter, für eine Reporterin ist das eigentlich fast undenkbar, außer vielleicht einmal für Geo im Leben oder so. Ich musste das gleiche Problem, ich habe als Reporterin habe ich ein Gefäß gesucht, wo ich diese Tragödie leichter fassen konnte. Und zwar habe ich dann das Ruanda-Tribunal in Brüssel, das war meine Plattform. Das ist natürlich, wenn Sie eine Reportage aus einem Gerichtssaal machen, das hat keine Exotik, es hat überhaupt nichts, wo sich lohnt, darüber zu schreiben. Sie sind dazu verdammt, das kleinste bisschen, was Sie sehen, was Sie fühlen, was Sie irgendwie mitkriegen, einzuweben in diese Reportage, um Ihren Text zum Leben zu bringen. Ich hatte das große Glück, ich hatte dann einfach die Möglichkeit, dass ich 4 der größten Verbrecher eine Woche lang vor mir sitzen gesehen habe. Und das ist dann, hoffe ich, ist dann vielleicht doch auch so eindrücklich ausgefallen, wie wenn ich im Land selbst gewesen war. Diese 4, das waren der ehemalige Kulturminister, ein Zeichholz, Streichholzfabrikant und 2 Ordensschwestern, die eigenhändig zum Teil 5000 Leute umgebracht haben. Und das war jetzt, habe ich jetzt das Thema, habe ich wie unter einem Vergrößerungsglas konnte ich ganz Ruanda in dieser Woche in eine Reportage fassen. Das war jetzt mein Zugang und es ist eigentlich, wir Reporter, wir sind eigentlich immer also gut daran, wenn wir unsere großen Themen in einer möglichst kleinen Form finden können. Oh mein
Deutsch. Wärst du dann nach Ruanda gereist, wenn du gekommen hättest? Hast du nach diesem Prozess noch das Bedürfnis gehabt, tiefer zu graben?
Ich wäre nie nach Ruanda gereist und zwar einfach aus Angst. Als wenn Sie Reporterin sind, Sie haben nachher 5 Notizblöcke voll mit lauter Infos, die Sie nicht unterbringen können. Sie haben keinen roten Faden, Sie haben 100 Leute getroffen, von denen alle interessant sind, welchen vorziehen, welchen in den Hintergrund treten lassen. Es wäre mir viel, ich wäre dieser Aufgabe wahrscheinlich nicht gewachsen gewesen.
Also für dich eigentlich ein Glück, dass du diesen immensen Stoff mit diesem Genozid und diesen Hunderttausenden von Toten an einem Ort in einer Woche irgendwie schildern konntest.
Das war natürlich Absicht. Ich mache das immer so. Also ich liefere mich diesen großen Themen nicht aus. Ich schreibe nicht über Todesstrafe, sondern ich gehe nach Texas und begleite einen einzigen zum Tode Verurteilten. Das ist eigentlich meine Methode. Ich verkleinere das Große auf einen Menschen und zeige anhand von diesem Menschen das ganze Unglück oder das ganze Verhängnis.
Lukas, du hast wahrscheinlich mehr als 5 Notizbücher gefüllt in diesen 8 Wochen. Wann hast du dich entschieden, dass das ein Roman sein muss? Es ist ja ein reportagiger Roman, ein historischer Roman, was auch immer die genaue Begriffsbezeichnung ist. Es steckt sehr viel Faktenwissen drin, wie es auch ein Journalist recherchiert hätte, oder eben viel mehr als das. Wann kam die Entscheidung, das muss ein Roman werden, und das ist die richtige Form für dieses immense Material?
Also das ist nicht so, ich muss mich nie entscheiden, also ich weiß das und das stellt dann auch keine Frage mehr, weil die Form und der Inhalt, das ist im selben Moment wird das geboren. Ich muss mir nie die Frage stellen, könnte das jetzt ein Lied sein oder könnte das ein Essay sein, sondern mit der Stimme oder mit der Frage kommt eigentlich auch der Text. Es hat natürlich noch viel länger gedauert, ja, also es waren nicht nur 5 Hefte aus dieser Zeit in Ruanda, es war natürlich auch die ganze Recherche im Bundesarchiv, die dann Monate und Jahre gedauert hat. Und also das ganze Buch hat mich 5 Jahre, ich erinnere mich gut, in diesem Hitzesommer 2003 bin ich... habe ich mich an die Arbeit gemacht und 2008 ist das Buch dann erschienen. Und es ist so, als Schriftsteller ist man furchtbar ineffektiv. Man liest und liest und liest und weiß, das wird einem vielleicht irgendetwas helfen oder vielleicht auch nicht. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass es einen Moment gab, wo ich alles mein Recherchematerial habe ich weggesperrt, wirklich physisch in den Keller gestellt und habe das Büro leergeräumt und habe dann mit Schreiben begonnen. Und ich glaube, das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied, weil ich schreibe über die Dinge, die ich nicht sehe vor den Augen, sondern ich schreibe über die Dinge, die ich sehe in meiner Vorstellung. Und alles, was ich sehen kann vor den Augen, ist eigentlich ist nicht sehr interessant. Ich muss mir die Bücher vorstellen und in diesen Büchern leben und die Welt von 100 Tagen ist für mich eine vollkommen begehbare Welt natürlich. Und das ist notwendig, wozu ist das eigentlich notwendig? Das ist eine gute Frage.
Vielleicht der Unterschied zwischen Ihrer Arbeit über Ruanda und meiner ist der, Sie konnten einen Hauptdarsteller erfinden, der eigentlich alles gesagt hat, was Sie denken. Das kann ein Reporter, eine Reporterin kann das nicht. Ich muss mich mit dem begnügen, was ich sehe. Ich muss mit diesen Dingen spielen und die so arrangieren. Es gibt ja den berühmten Trick, dass man eigentlich dann den Taxifahrer, der vom Flughafen bis in die Stadt kommt, dass dann die Reporter diesen Taxifahrer alles sagen lassen, was sie eigentlich sagen möchten. Aber das ist in einer Reportage, wir müssen diesen, es Kisch hat gesagt, in einer Reportage müssen wir den schmalen Steg der Fakten benutzen. Wir dürfen nur auf dem schmalen Steg der Fakten tanzen. Wir dürfen nichts dazu erfinden. Eine Reportage muss einfach wahr, wahr, wahr sein.
Ja, das sind natürlich viele schöne Flanken. Also grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass ich alle Figuren, über die ich schreibe, auch in mir haben muss. Das ist unausweichlich. Ich muss mir jede Figur vorstellen können, aber das heißt nicht, dass diese Figur Dinge sagt, die ich denke oder die meine Meinung sind. Das ist ein sehr häufiges und ein manchmal auch sehr unangenehme Erfahrung, was David Hohl in diesem Buch sagt, das sagt nicht Lukas Barefoot. Und ich glaube auch, dass die Literatur, die ich lese und die ich bewundere, die ist viel mehr als die Meinung des Autors, weil sonst hätten wir von Dostojewski nur antisemitische Pamphlete. Und das andere, das wahre, 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 das ist natürlich mit der Sprache nicht möglich. Ich glaube nicht an das Wahre, Wahre, Wahre in der Sprache, weil Sprache ist etwas, was zwischen den Menschen geschieht und ist eine Möglichkeit, Dinge zu tauschen und zu verhandeln und ist halt eine Kommunikationsform mit allen Implikationen. Und dort drin ist vielleicht manchmal etwas zu finden wie Wahrhaftigkeit, das heißt eine Übereinstimmung des Gesagten mit der Conditio. Aber Wahrheit hätte ich nie gesucht und würde ich auch nie anstreben.
Es gibt nichts Wahreres als einen gesprochenen Satz. Wenn jemand in diesem Prozess in Brüssel gesagt hat, also der Präsident hat ihn gefragt, warum haben Sie Ihre Fabrik gesäubert? Da meint er natürlich damit Leute weggeräumt. Dann hat er gesagt, ja, es gab eine Schlammlawine auf der Garage. Ich meine, sowas kann man nicht erfinden und sowas kann man, die Wucht des gesprochenen Wortes oder dessen, was wirklich was wirklich passiert ist, das kann man nachher nicht irgendwie dazu erfinden. Oder diese Ordensschwestern, die da einfach in ihrem Glaskasten gesessen sind und so beschaulich und fröhlich und friedlich ins Publikum geschaut haben, als ob sie in der Abenddämmerung vor ihrem Kloster irgendwie in den Sonnenuntergang schauen würden. Das kann man nachher nicht erfinden. Das sind Dinge, die erleben Sie dort und die müssen Sie dort finden. Was die Wahrheit betrifft, Sie machen nachher natürlich eine Auswahl, was kann ich brauchen, was kann ich nicht brauchen. Und das ist subjektiv. Und das ist eigentlich dann vielleicht das, wo auch der Reporter, die, sagen wir mal, die Non-Fiction verlässt und zur Fiction übergeht. Also das würde ich jetzt sagen, das ist das einzig Erlaubte, dass man eine Auswahl treffen kann, was ist meine Wahrheit und was ist sie nicht.
Also, nein, ich möchte auch gar keinen Widerspruch konstruieren. Ich bin natürlich völlig mit Ihnen einig. Es gibt so etwas wie die Zeugenschaft, und Zeuge zu sein von etwas, was man sieht und was man gesehen hat, ist etwas unglaublich Kostbares. Und ich würde das auch unbedingt verteidigen. Und es ist auch etwas, was ich von einer Journalistin und einem Journalisten erwarte, dass er seine Funktion als Zeugin gerecht wird und das berichtet, was gesehen wurde und was gehört wurde, unbedingt. Da möchte ich auch gar nicht postmodern das irgendwie verwischen. Ich bin nur ein Zeuge für etwas anderes. Ich bin nicht nur ein Zeuge für das, was ich vor den Augen habe, sondern ich bin ein Zeuge in einem anderen, in einem Imaginationsraum, der in der Literatur beheimatet ist. Und es ist auch nicht so, es ist, glaube ich, auch ein großes Missverständnis. Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, weil ich über den Völkermord schreiben wollte oder weil ich ein historisches Ereignis kommensurabel aufarbeiten wollte oder diese Information verbreiten. Was mir die Möglichkeit gab, dieses Buch zu schreiben, war etwas, was nicht in den Dokumenten zu finden war und nicht in den Gesprächen mit den Menschen, die ich geführt habe, nämlich die Frage, wie ist es möglich, dass man als Idealist, als Mensch mit Vorstellungen, die ich teile, Solidarität, Gerechtigkeit, eine Voraussetzung akzeptiert in einem Land wie Ruanda, die im Widerspruch steht zu diesen Idealen. Also konkret war es so, dass es ein Polizeistaat war, dass in einem Polizeistaat eine Eigenschaft des Polizeistaates ist, dass er sicher ist. 1933 Deutschland war ein sehr sicheres Land. Außer man war Jude, Kommunist, Schwul, Zigeuner, aber für Nazis, die konnten Tag und Nacht die Fenster offen lassen. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für Entwicklungszusammenarbeit. In Burundi gab es das nicht und deshalb gingen alle nach Ruanda und keiner ging nach Burundi, weil in Burundi wurde man einfach erschossen. Und Das heißt, diese totalitäre Diktatur hat eine Voraussetzung geschaffen, die erst Entwicklungszusammenarbeit möglich gemacht hat, die eigentlich gegen diese Voraussetzungen war. Und wie integriert man das in einem Bewusstsein? Das hat mich über Jahre beschäftigt und ich habe die Leute gefragt und habe die Akten abgesucht über diesen Zwist, über diesen offensichtlichen und nie etwas gefunden. Und der Hitzesommer hat da mir geholfen, übrigens, fällt mir ein. Weil ich habe damals mein Büro in einem Haus gehabt, das abgerissen werden sollte, weil die Fundamente eingesunken sind. Und deshalb gab es einen großen Spalt in meinem Bürozimmer, durch den ich herausgucken konnte. Und irgendwann mal sah ich ihn und dann begriff ich, durch was ein Spalt definiert ist, nämlich durch nichts. Oder ein Spalt ist dort, wo die Mauer nicht ist. Und ein Spalt im Bewusstsein ist natürlich dort, wo das Bewusstsein nicht ist und wo es keine Dokumente gibt und wo eigentlich nichts ist. Und deshalb konnte ich dann meine Recherche weglegen und in diese Lücke meine Imagination bringen, weil es das einzige Mittel ist der Erkenntnis in diesem Augenblick. Wenn es keine Dokumente gibt, dann brauchen wir unsere Vorstellung.
Könnte man dann sagen, wenn du so viel Material sammelst, so viel Zeit investierst, 5 Jahre um ein Buch herum recherchierst, dich beschäftigt eine Frage, eine philosophische Frage, in diesem Fall dieser Zwist von dieser Figur, die du David Hall nennst in deinem Buch, und dass du gar nicht so sehr der Reporter-Typ wärst. Du könntest eigentlich gar nicht, du könntest vielleicht schon, aber du willst gar nicht irgendwo hinfahren und deine Eindrücke verdichten auf 30.000 Zeichen, sondern dein Drang ist vielmehr, Fragen ausführlich nachzugehen und dann in diese Buchform zu packen.
Ja, oder damit ein Werk der Kunst eine Bedeutung erlangt, muss dieses Werk an einen Ort gehen, den es vorher nicht gibt. Das Werk muss einen eigenen Ort schaffen. Es ist nicht, meiner Meinung nach, das könnte man lange diskutieren, meine Poetik, meine Auffassung der Kunst ist, dass ein Kunstwerk einen Ort schafft. Und das bedeutet natürlich, dass das, was definiert ist durch die Fakten, eine Rolle spielen kann, selbstverständlich, sehr wichtig ist. Ich brauchte die Recherche in Ruanda, ich musste diese Affen gesehen haben, und, zum Beispiel, und ich musste in diesem Koordinationsbüro musste ich gewesen sein. Aber das ist nicht der Grund, man muss eine eigene Welt erschaffen, und das ist natürlich, glaube ich, schon sehr unterschiedlich.
Bei mir ist das genau umgekehrt. Ich gehe nie von einer Idee aus. Ich gehe immer, meistens werden die Ideen an mich herangetragen. Zuerst denke ich, oh nein, und nicht schon wieder. Und da ist schon so viel drüber geschrieben worden. Und dann, wenn ich sogar noch Google ansehe, dann vergeht es mir ganz und gar. Und dann ist es, aber wenn ich dann am Ort und Stelle bin, dann sehe ich, was wirklich los ist. Also ich lasse mich überraschen. Ich habe nicht schon vorher eine Idee, was ich vorfinden werde, weil dann bin ich schon viel zu viel eingespurt. Dann sehe ich nur das, was ich sehen will. Ich gehe möglichst völlig unvorbereitet an Dinge. Ich habe zum Beispiel, jetzt mache ich eine Reportage für Folio über Skywars, über Star Wars, und ich bin auf diese Insel, die heißt Skellig Michael. Ich habe keinen einzigen Film gesehen, keinen einzigen Star Wars Film. Ich wusste, es gibt einen Luke Skywalker, es gibt eine Prinzessin, und das macht die Arbeit natürlich viel interessanter, als wenn man vorher schon irgendwie mit einer Idee hingeht und dann nur sieht, was man sehen will.
Ja, das ist sehr interessant, weil das trifft sich mit meiner Arbeit auch sehr. Ich glaube an die produktive Ignoranz. Das ist etwas ganz Entscheidendes, glaube ich. Also es gibt, ich definiere das immer, was ich nicht lese und was ich nicht recherchiere und womit ich mich nicht beschäftigen will. Ist übrigens ein Trick von Heine, der in seinem ersten Korrespondenzbrief aus Berlin zurück nach Göttingen schreibt, er hätte so viel gesammelt, es komme und so viel gehört und so viel gesehen, es komme jetzt darauf an, das zu schreiben, aber da eben zu entscheiden, was man nicht schreiben soll. Und ich habe bei Koala zum Beispiel keinen Koala sehen wollen und nicht nach Australien reisen. Und ich habe bei 100 Tage habe ich nichts Fiktionales gelesen. Es gab schon einiges. Und als ich Parzival schrieb, habe ich die ganze Rezeption liegen gelassen. Weil das ist... es braucht eine gewisse Naivität in der Erfahrung oder im Erleben, das glaube ich auch.
Es wird einfach auch das Leben und die Arbeit wird viel spannender. Das ist eigentlich, darum mache ich es. Es ist einfach, das Reportageschreiben ist so viel vergnüglicher, wenn man selber jeden Tag eine Erfahrung macht, die man noch nie gemacht hat.
Du hast ja also eine Grundnaivität bewahrt, und das macht deine Texte so, wie sie sind. Hast du aber noch nie im Laufe deiner langen Karriere an einen Stoff gedacht, so, da mache ich jetzt ähnlich wie Lukas Barefoot etwas mehr draus, und zwar nicht mehr im Sinn von Menge. Du hast auch Bücher verfasst, ich habe die gar nicht vorgestellt. Eines, das letzte, glaube ich, das von dir erschienen ist, nennt sich Unsere Kampfpiloten. Die Militärpilotenszene der Schweiz wird hier porträtiert. Ein anderes ist auch eine Operation am eigenen Körper. Das andere Radio, DRS2, ein polemisches Porträt über diesen Sender. Und das sind aber auch buchgewordene Reportagen letzten Endes. Ich meine eher, so wie Lukas einen Stoff dann zu Kunst verformt, hat dich das nie gereizt?
Nein, nie. Ich habe mich interessiert, nie etwas aus mir herauszumachen. Ich mache alles von außen an mich heran. Und auch diese Geschichten, diese Bücher, das sind eigentlich kurze Reportagen. Das ist eine Sammlung von kurzen Reportagen. Nur so kann ich ein Thema anfassen und bewältigen. Und diese Bücher haben mir übrigens wahnsinnig kein Glück gebracht. Kein Buch bringt mir ein Glück. Entweder geht der Verlag pleite, wie beim ersten, beim Haffmanns, oder hier zum Beispiel das andere Radio. Das gab nachher solche Schwierigkeiten. Das Radio wollte nichts mehr mit diesem Buch zu tun wissen. Sämtliche Feiern wurden abgesagt. Es gab dann es gab eine in einer Buchhandlung in Basel, ich glaube, die hieß Bieder und Danner oder irgend sowas. Die haben dann einen Abend gemacht mit mir und ich habe einen Abend lang ins 100 feindliche Augen geschaut. Und der Radiodirektor saß mit mir und am Schluss hat dann der Buchhändler hat dann so einen Stoß von diesen Büchern da aufgestellt gehabt, also zum Signieren. Und kein einziger hat weder ein Buch gekauft, noch wollte er es von mir signiert haben. Ja. Und dieses Buch, das macht mir jetzt Schwierigkeiten. Nein, das ist das macht mir jetzt Schwierigkeiten. Das ist Unsere Kampfpiloten. Also ich verstehe natürlich von Kampfpiloten so wenig wie wahrscheinlich Sie. Und um dieses Buch zu schreiben, musste ich einfach die Froschperspektive annehmen. Das heißt, wenn Sie nichts von einem Thema verstehen, sind Sie am besten dran, wenn Sie die Froschperspektive annehmen. Und da habe ich natürlich, es war eine Embedded Story, wir konnten keinen Schritt allein gehen, wir waren immer begleitet von Offizieren und so. Und dann muss man die Gelegenheit ergreifen, einfach die kleinen Dinge zu bemerken. Zum Beispiel habe ich bemerkt, dass diese super Kampfpiloten, die reden einander mit Schnucki an. Und die haben sogar diesen Namen aufgestickt auf der Jacke. Oder habe ich auch gesehen, man gibt diesen Kampfpiloten Flieger, die kosten 1 Million oder noch mehr, aber sie haben sich beklagt über eine Jacke, die nicht regendicht ist. Also die Schweiz startet ihre Kampfpiloten mit minderjährigen mit minderwertigen Jacken aus. Und das sind dann so. Und jetzt ist etwas passiert. Jetzt haben 12 von diesen Kampfpiloten wollen einen Prozess gegen mich anstrengen. Und zwar haben sie gesagt, also Grund ist der, ich hätte sie wie Buben dargestellt. Ich habe keine Ahnung, ob man damit durchkommt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dem General oder wie immer man dem sagt, also dem obersten Luftwaffenbefehlshaber, da musste ich vortraben. Und dann hat er mich gebeten, ob ich nicht, es war ihm schrecklich peinlich, die ganze Geschichte, ob ich nicht diesen 12 Kampfpiloten einen netten Brief schreiben könnte und sie von ihrem Vorhaben abbringen.
Aber eigentlich ist das nicht der Traum, aber so das, was man insgeheim als Journalist auch ein bisschen anstrebt, wenn man sich mit einem Gegenstand auseinandersetzt und dann versucht, subjektiv, objektiv oder eben ehrlich das so darzustellen, wie man es erlebt und gesehen hat, dass man da gerade in der Wirtschaft und der Politik zumindest diesen Widerstand provoziert. Es gibt Autoren, die sagen, nach mir die Sinnflut, verbrannte Erde, wenn ich recherchiert habe, habe ich meine Geschichte und was die dann für ein Problem damit haben, ist mir egal. Wie siehst du das?
Ja, es ist leider nicht so schön. Es gibt irrsinnig viel Arbeit. Man muss die Notizen wieder vorschauen, man muss beweisen können, man muss Leute, mit denen man gesprochen hat, die einem etwas sagten, die muss man wieder dazu bringen, dass sie das auch vor Gericht sagen. Es ist also, meistens wollen sie das dann nicht mehr. Es ist höllisch arbeitsintensiv und man hat dann irgendwie, das ist eigentlich das Dümmste dran, man hat wie eine Schere im Kopf bei den nächsten Geschichten. Man denkt, stößt das wieder an oder gibt es wieder Tröppels und dann schreibt man etwas lieber, vielleicht nicht.
Lukas, hast du mit deinen Büchern oder vielleicht mit deinen Theaterstücken, die auch sehr innovativ und anders waren als die Szene damals, auch schon angeeckt und die Juristen auf den Plan gerufen?
Ja.
Schilder doch uns ein Beispiel. Und wie gehst du damit herum? Hat dich das bestärkt, quasi als Bestätigung indirekt, jawohl, es war richtig, es so zu tun, oder würdest du es heute anders machen?
Nein, ich würde es ganz bestimmt nicht anders machen. Ich bin immer noch sehr stolz auf diese Produktion, die hieß B. Das ging um Silvano Beltrametti, den verunglückten Skirennfahrer. Das heißt eigentlich nicht um ihn, sondern um einen Dokumentarfilm des schweizerischen Fernsehens, den wir mit Raspberli-Figuren auf der Bühne nachgespielt haben. Und wir waren gleichzeitig an einer Produktion in Bochum und hatten in Zürich lief die Premiere war längst schon und das lief und wir waren in Bochum am Produzieren und dann habe ich einen Anruf gekriegt aus Zürich, es gäbe da eine Klage und dann bin ich zurückgereist mit dem Nachtzug und ich hatte furchtbare Zahnschmerzen und dann ging ich aus dem Zug und da in diese Permanence, habe mir den Zahn ziehen lassen und dann hatte ich einen Termin in einer richtig schicken Kanzlei am Paradeplatz mit großen, dicken Backen und dann hat man mich dort warten lassen zuerst eine, ich weiß nicht, 3/4 Stunden so an weißen USM-Möbeln und dann kamen 3 Anwälte und ließen ihre Manschettenknöpfe auf der Resopalplatte klackern und dann sagten sie, ja, wir sollten das sofort absetzen vom Spielplan und 10.000 Franken an eine gemeinnützige Institution bezahlen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe ein 10-seitiges Pressekommuniqué, ohne Witz, 10 Seiten, geschrieben, weil sie haben mir ein Ultimatum gestellt, bis am nächsten Tag um 11. Und dann habe ich angerufen um 10:45 in die Kanzlei und habe einen dieser Anwälte an den Hörer verlangt, aber es war keiner da. Und habe ich gesagt, okay, um 10:55 sei das Ultimatum, dass sie es zurückziehen und sonst würde ich das an die Presse geben. Und dann habe ich keine Antwort erhalten um 10:55, natürlich nicht. Und dann habe ich einfach auf den Knopf gedrückt und das überall verbreitet. Und dann war 2 Stunden später war die erste Fernsehstation da und am nächsten Tag waren wir auf den Titelseiten. Medien sind auch Verbündete, das möchte ich schon sagen. Ich bin mir eigentlich gewohnt, dass die Medien Verbündete sind im Kampf um die freie Meinungsäußerung und um das Recht auf Kritik. Und das hat dann gut geklappt. Es gab dann noch ein Nachspiel, weil einer dieser Anwälte, also der Kanzleiinhaber, ist dann eine Vorstellung gekommen. Die hätten wir 4-mal verkaufen können. und hat dann ein bisschen rumgepöbelt und dann war es erledigt.
Sehr gut, also ich stelle bei beiden eine gewisse Lust der Konfrontation fest. Bei dir, Margit, ist es ja sehr, sehr explizit schon fast erkennbar am Stil. Du hast die Gabe, mit deiner netten, zurückhaltenden, charmanten Art wahrscheinlich manchen Gesprächspartner zu knacken. Und dann sitzt du in deiner Stube und arbeitest mit der Sprache und schaffst diese genauen, beobachteten Ausdrücke, Sätze, die dann wie Messerspitzen diese Person je nachdem auch mal erledigen können. Wie schaffst du das? Wie setzt du die Sprache ein? Wie arbeitest du mit der Sprache? Beziehungsweise vielleicht noch einen Schritt vorher, wie kommst du immer wieder an diese Leute überhaupt ran? Die müssten dich doch gelesen haben und sagen, nein, die Sprecher, die kommt mir hier nicht rein.
Ja, es ist eigentlich so, also wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, dann habe ich überhaupt keine Absichten, ich will nichts bewirken, ich will nicht in eine, ich frage sehr breit und ich bin ganz da, ich bin 100% da, ich überlege mir da nicht, was könnte ich jetzt fragen, damit ich ihn irgendwie in eine Ecke drängen kann oder ähnlich. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann schaue ich mir das an und sage, was hat er gesagt und wie war das? Und das passt doch gar nicht dazu. Und ich überlege mir, was sonst noch passiert ist. Und dann kommt wie mein zweites Ich. Und dieses zweite Ich spricht dann mit dem ersten Ich, also mit dem Erleben. Und dann kommt dann ein Prozess in Gang. Ich bin jemand, der im Privatleben leicht mal, sagen wir mal, ein bisschen flunkert, wenn das die Situation entschärft oder wenn alle nachher glücklicher sind, bin ich also, mache mir das eigentlich wenig aus. Aber wenn man schreibt und sie wollten eigentlich etwas Gutes schreiben über einen Menschen oder etwas Schlechtes über einen Menschen und wenn sie schreiben und plötzlich steht da das Gegenteil, dann wissen sie einfach, das ist die Wahrheit. Und sie können das nachher nicht umbiegen und sagen, aber ich wollte doch oder so, sondern das Unterbewusstsein, ich weiß auch nicht, was das ist, sind die Synapsen, die dann irgendwie diese Eindrücke zusammenfassen. Und das ist dann die Wahrheit. Und es nützt überhaupt nichts, da rumpröbeln zu wollen oder sagen, aber es ist doch nett oder es ist doch ungerecht, wenn man das jetzt so und so schreibt, es geht gar nicht anders.
Also wir schreiben künftig bei der Autorenzeile das Über-Ich von Margit Sprecher. Lukas, beim Arbeit mit Sprache, mir ist aufgefallen in deinem Essay Buch Stil und Moral diese wunderschöne Anekdote über Robert Walser. Du hast ja sehr früh angefangen zu lesen und dann hast dich irgendwie mal eine Passage im Räuberroman durchgeschüttelt. Vielleicht kannst du das ganz kurz schildern und was das für dein Schreiben heute bedeutet.
Ich möchte noch kurz etwas nachtragen zu dieser Rechtsgeschichte, weil du gesagt hast, dass wir dazu eine Lust hätten. Das ist nicht wirklich so. Es ging darum etwas Wichtiges, um das Verhältnis zum Körper und die mediale Darstellung des gesunden Körpers eigentlich. Und das war eine Produktion über Sport und über Behinderung und das war auch sehr wichtig für viele Menschen mit Tetraplegie zum Beispiel. Also es war nicht einfach irgendwie nur, dass wir uns da jetzt irgendwie einen ausgesucht hätten, auf dem man rumtrampeln kann. So ist es überhaupt nicht. Ich versuche eigentlich auch immer höflich zu bleiben. Das finde ich etwas und ich glaube, es gibt auch eine Wahrheit in der Freundlichkeit den Menschen gegenüber. Die Sprache, das ist so. Also Robert Walser, das war eine Zäsur in meinem Leben. Also das hat mich sehr getroffen, dieser Moment. Es war so, dass ich damals in Fribourg gearbeitet habe und in Biel gelebt und deshalb viel gependelt bin und deshalb viel zum Lesen kam und ich hatte damals begonnen mit den Gesamtwerken, also dass man einfach das Gesamtwerk eines Autoren liest und von Robert Walser hatte ich ein bisschen gehört, aber ich hatte das noch nicht richtig gelesen und dann habe ich mir diese grüne Kassette gekauft aus dem Suhrkamp Verlag, einfach die Gesamtwerke, die Gesamtausgabe und habe links begonnen und dann habe ich überhaupt nichts verstanden. Und ich fand es irgendwie nichtssagend und ich wusste nicht, warum alle so schwärmen von diesem Robert Walser. Und, Und dann kam ich eben irgendwie bei Band, ich weiß nicht, 7, 8, 9, 10 zu diesem Räuberroman. Und da gibt es diese Stelle, wo sich der Autor, das lyrische, poetische Ich, an den Leser wendet und sagt, ja, es gäbe Leute, die würden lesen, um aus der Literatur etwas zu lernen. Und zu seinem allergrößten Unglück schreibe er für diese Leute nicht. Und ich weiß noch, das war auf dieser kleinen Brücke zwischen Biel und Brück, also Brück heißt der Ort, und das waren noch die alten SBB-Waggons. Und ich war vom Donner gerührt, weil ich mich gefragt habe, wenn man nicht schreibt oder wenn man nicht liest, um irgendetwas zu lernen aus dem, was man da, was hat es dann für einen Sinn? Und dann bin ich irgendwie durch einen langen Prozess bin ich darauf gekommen, dass es noch etwas anderes geben müsste, nämlich das Erleben der Sprache an und für sich eigentlich. Und bin dann natürlich zu Wittgenstein gekommen und das hat mich weit getrieben. Also das Performative der Sprache an sich und das Erleben des sprachlichen Jenseits des Inhalts und des Kodierbaren eigentlich auch, des Singens und des Plauderns und der Chor und das Schreien und ein weites Feld.
Margit, welche Romane oder Autoren haben dich geprägt oder inspiriert?
Ja, ich bin also, das ist nichts von Wittgenstein, sondern ich habe ganz konkret gelesen. Ich habe, bei mir ist es vor allem Tucholsky, das war mein Hausheiliger ganz lang. Und dann habe ich Truman Capote gelesen. Ich habe Josef Roth gelesen, jetzt in letzter Zeit lese ich Ferdinand von Schirach. Und das sind alles Leute, die mich inspirieren. Wenn ich Schirach lese, jetzt zum Beispiel, das ist mein neueste Errungenschaft, dann, wenn ich nachher meine eigenen Texte sehe, dann schmeiße ich mal die Hälfte aller Adjektive raus und mache aus allen langen Sätzen, also jeder Satz, der länger als zwei Zeilen ist, mache ich einen kurzen Satz. Und so brauche ich eigentlich, ich brauche die Schriftsteller zur Whispering Partners, also die zeigen mir eigentlich, wo es mit meiner eigenen Sprache nicht mehr gut ist. Es ist ja so, wenn wir unser Vokabular, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es immer so, wenn ich zum Beispiel viel schreibe oder dann schrumpft das eigene Vokabular, mir gehen wie die Wörter aus. Und wenn ich dann so jemand lese, eben wie Capote oder die ich jetzt genannt habe, dann fülle ich mein Reservoir wieder auf. Das kann man auch von anderer Belletristik sagen. Irgendwie gebrauche ich die Belletristik nicht, um etwas zu lernen, brauche ich nicht. Ich sehe bei den Reportagen mache ich meine eigenen Erfahrungen nicht aus zweiter Hand, sondern aus erster Hand. Sondern ich brauche die Belletristik, die Schriftsteller zum Auffüllen meines Sprachreservoirs. Und ich brauche sie auch hin und wieder, weil sie haben eine Ruhe in ihren Texten, die mir in meinen Texten, ich hetze manchmal zu viel durch einen Text, einfach weil das unser Beruf ist. Und wenn ich dann einen schönen Text lese, der sich Zeit lässt zum etwas beschreiben, dann denke ich, Mensch, so etwas möchte ich auch machen. Und dann habe ich wieder mehr Geduld mit meinem eigenen Werk.
Es ist interessant, also in Cold Blood gibt wenige Bücher, die mich mehr geprägt haben als dieses Buch, muss ich sagen. Und diese beiden Typen im Todestrakt und der Aspirinabhängige, Dicky heißt er, glaube ich, und dieses Holcomb in dieser Ebene von Kansas, ist wirklich eines der fürchterlichsten Bücher, die ich kenne. Und ich habe auch, also ich schreibe auch ab, das ist so. Oder ich versuche Imitationen. Ich versuche eigentlich immer so wie Shakespeare zu schreiben und das finde ich irgendwie vollkommen vernünftig und kann das nur empfehlen. Also es kommt...
Also ich kann dem nur zustimmen, das ist, ich würde dem nicht abschreiben oder kopieren sagen, sondern produktives Weiterentwickeln, also bei den großen Meistern abschauen und dann mit der eigenen Sprache, mit der eigenen Haltung füllen. Bevor ich noch eine Schlussfrage an euch beide habe, weil wir kommen langsam zum Ende, möchte ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch kurz die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Also, wer möchte anfangen, ja?
Ich möchte ihm einfach zuerst mal danken dafür, dass er das gesagt hat. Ich glaube, es braucht manchmal Leute von auswärts, die den Elefanten benennen, der im Raum steht. Uns ist vieles gelungen heute, aber ich glaube, das ist uns nicht gelungen. Ich finde auch, dass es nicht reicht, einfach zu sagen, wie du, Daniel, dass wir unabhängig sind. Ich weiß nicht genau, wen du damit gemeint hast. Das mag für Reportagen stimmen. Aber es stimmt bestimmt nicht für alle, die hier im Raum sitzen. Sitzen hier auch Menschen im Raum, die genau zu dieser Redaktion gehören, von der Berfuß am Anfang gesprochen hat. Ich finde, es reicht auch nicht, einfach zu sagen, wir haben da zunächst zu sagen, wie man einen Sprecher macht. Es betrifft unsere grundsätzlichen Arbeitsverhältnisse. Es geht darum, inwiefern man ein freies Gespräch in der Schweiz fortführen kann. Und ich finde, alle, egal ob Journalisten oder nicht, die ein Interesse daran haben, das freie Selbstgespräch in der Schweiz fortzuführen, müssen auf sowas reagieren, was Lukas Berfuß sagt. Auch wenn es eine Vermutung ist, aber wir sind uns gewohnt, wir gehen Vermutungen nach, wenn sie uns plausibel erscheinen, dann gehen wir ihnen nach und überprüfen sie auf den Wahrheitsgehalt. Das ist unsere ureigenste, grundsätzlichste Aufgabe. Und genau, das wollte ich einfach sagen. Ich spreche nicht im Namen des Forums, ich spreche nur für mich allein im Moment. Aber es reicht nicht, einfach zu sagen, wir seien unabhängig und wir hätten dazu nichts zu sagen. Das geht nicht. Da nehmen wir unsere Verantwortung als Journalisten und als Bürgerinnen und Bürger in diesem Land nicht wahr.
Dankeschön und ich bin auch mit dir.
Darf ich dazu etwas sagen? Also ich finde auch die Vermutung, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Ich finde einfach, die Situation ist ein bisschen erreicht, wo die Vermutungen irgendwie ein bisschen zu Tatsachen mutiert sind und dass man wirklich die, seine vier Augen schließen muss, um das nicht zu sehen.
Ich bin mit dir, Dominik, sehr einverstanden und nur zur Relativierung bzw. zur Erläuterung. Mit wir meinte ich tatsächlich nur unser kleines literarisches Reportagenmagazin und nicht die Schweizer Medienszene. Und ich muss auch fairerweise dazu sagen, wir haben es einfach zu sagen, wir sind unabhängig. Wir haben ja nicht, wir sind kein Leitmedium, das täglich die Situation der Schweiz kommentieren und einordnen muss, sondern wir haben einen ganz anderen Blickwinkel auf das Ganze und auch nicht dieses scharfe Profil. Wir setzen uns also nicht so aus wie andere. So viel zu dem. Weitere Fragen? Da war noch jemand. Ah, okay.
Nein, nein, es war nicht spekulativ. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt besser im persönlichen Gespräch mache oder öffentlich. Müsst ihr mir helfen, rein öffentlichkeitstechnisch, weil ich bin in einem, das kann ich nicht, weil es ist durch eine Funktion beim Stiftungsrat, ich bin im Stiftungsrat der Max-Frisch-Stiftung und es kam auch eine Anfrage an die Max-Frisch-Stiftung von dieser Zeitung. Deshalb kenne ich ungefähr die Summe.
Gut, also ich nehme an, irgendjemand wird diese Steilvorlage aufnehmen. Ja?
Das habe ich nicht verstanden.
Der Brief schreibt Herr Schattenlohr. Der Brief.
Den Brief. Ah, ja, habe ich geschrieben, ja. Ja, doch. Aber das ist jetzt schon 2 Monate her und ich habe noch keine Antwort bekommen. Also mal schauen.
Aber auch noch keine Klage, oder?
Ja.
Gut, sonst noch eine Frage?
Da ist noch eine.
Pardon. Sie haben gesagt, Sie versuchen Shakespeare zu kopieren, aber haben ja sehr wohl eine eigene Stimme. Wann akzeptiert man, dass man seine eigene Stimme
Also, das ist eine Frage, die mich nie beschäftigt hat. Für mich ist das eine Chimäre, eine eigene Stimme, habe ich nie gesucht. Ich vertraue darauf, dass, falls ich eine haben sollte, würde sich die durchsetzen gegen alle Widerstände. Ich versuche, ein Verhältnis zu finden zu den vielen Stimmen in mir. Also es ist eigentlich eine Polyphonie. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber man lebt ja in verschiedenen Interessen und in verschiedenen sozialen Rollen. Und da gibt es, also ich habe ja zum Beispiel mit meinen Kindern eine ganz andere Stimme als jetzt hier auf dem Podium, zum Glück. und deshalb finde ich dieses, das ist nicht so sehr, es geht, glaube ich, und das würde mich auch überhaupt nicht unterscheiden von dem, was Frau Sprecher gesagt hat. Es geht darum, die Ohren groß und die Augen weit zu machen eigentlich und sich zu fragen, in welcher historischen Entwicklung man steht und in meinem Fall, warum ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Wie mich das betrifft und woher ich komme, glaube ich, das ist es. Ich glaube, Dialektik, das ist für mich eigentlich das Entscheidende, die Entwicklung eines dialektischen Standpunktes, wie ihn die europäische Geistesgeschichte so in mannigfaltiger Form zur Verfügung gestellt hat. Da ist man ja nicht der Erste, der das erfinden muss, sondern dann kann man ja auf sehr eminente Autoren und Autorinnen zurückgreifen, auf Walter Benjamin, auf Simone Weil, auf Hölderlin. Ja.
Also ich finde es sehr gefährlich, wenn sich der Schreiber über sein Thema stellt. Also wenn einem ein Thema interessiert, um Rückschlüsse auf sich selbst zu finden. In Reporter ist meiner Meinung nach, dürfen das einfach nie machen. Denn sobald man sich über seinen Text, sobald man selbst wichtiger fühlt als der Text, spürt man das dem Text an. Und man findet, jedes bisschen findet man wichtig, man schmeißt nichts weg. Alles hat plötzlich eine Bedeutung.
Man schreibt einen Roman.
Jetzt gebe ich mich geschlagen.
Nein, du musst dich nicht geschlagen geben, Margrit. Solche interessanten Sätze zum Wesen des Reporters, da verlassen wir jetzt den Schriftsteller im Moment, und andere finden Sie in diesem Büchlein von Margrit Sprecher. Das ist kein Unglücksbuch, hoffe ich. Es ist schon ein bisschen älter. Es nennt sich aus der Flut des Gewöhnlichen herausheben, die Kunst der großen Reportage. Es ist die Poetikvorlesung von Margrit Sprecher, die, glaube ich, irgendwie 12-13 Jahre alt ist, in Wien, die sie damals gehalten hat. Und ich habe das zur Erinnerung für dieses Gespräch noch einmal gelesen. Es ist, als wäre es gestern geschrieben worden. Jeder Satz hat Gültigkeit, ein fantastisches Lehrwerk für Journalisten. Ein Satz hat mich aber irritiert und da steht, schreiben kann man nicht lernen. Stehst du dazu? Ist das so?
Ja, ich glaube das leider. Es gibt, es gibt einfach, ich würde sagen, es gibt drei Dinge, die ein Reporter nicht lernen kann. Erstens Stil und zweitens ein Ad-hoc-Verständnis. Wenn ein guter Reporter kommt irgendwo in einen Saal oder eine Stelle und er versteht auf Anhieb, was los ist, er muss sich nicht bemühen. Nimmt das durch die Poren auf. Das sind zwei Dinge. Und das Dritte, dass ein Reporter einfach auch nicht lernen kann, das hat er oder das hat er nicht, das ist Fortune. Und zwar hat Napoleon hat einfach gesagt, jeder General, das Wichtigste, was ein General haben muss, das ist Fortune. Und auch ein,
Ja, genau.
Und auch ein Reporter, es gibt Reporter, wohin die auch kommen, da ist gerade Streik oder das Flugzeug fliegt nicht oder derjenige, der interviewen wollte, ist krank geworden. Und andere, die haben einfach das Glück, es fliegt ihnen alles zu. Das sind drei Dinge, leider. Die hat man oder man hat sie nicht.
also ich möchte jetzt trotzdem noch ein bisschen Hoffnung verbreiten. weil man, ich glaube schon, dass man, man kann vielleicht nicht schreiben lernen, das ist wirklich eine ganz komplizierte Sache, aber man kann lesen lernen, das ist, glaube ich, sicher, und man kann denken lernen und man kann seinem Denken auf die Sprünge helfen und man kann es anregen und man kann sich austauschen und man kann sich in einen Zustand bringen, der einem sicher nicht schadet, wenn man dann das Schwein oder die Fortune in Anspruch nehmen muss. Und das ist tatsächlich so, das müssen wir alle haben.
Danke, Lukas. Ich würde diesen Hoffnungsschimmer noch ein bisschen ausweiten. Ich bin sogar der Meinung, man muss nicht schreiben können, um Reporter zu sein. Wichtig ist eben genau alles andere, das Temperament, mit dem man die Welt sieht, die Lust, eine Geschichte erzählen zu wollen. Und dann kommt alles andere hinein. Das Handwerk kann man lernen. Die Klassiker sollte man ein paar davon gelesen haben, um das Sprachreservoir regelmäßig aufzufüllen. Also ich würde dir in diesem Punkt sogar widersprechen. Aber das wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren, sondern ich schaue nachher noch in eine Frage im Publikum da ist. Und sonst würde ich einfach zum Abschluss, mich hat dieses Referat vorher beeindruckt, es ging auch um Ruanda, Jonathan Lethert, ein Economist-Journalist, Foreign Correspondent, der jahrelang in Afrika gelebt hat, hat irgendwann mal hingeschmissen und gesagt, jetzt tue ich was und wurde zum Aktivist. Er gründet jetzt ein Unternehmen, ist bei der ETH Lausanne, will jetzt Drohnenflüge installieren, um gewisse Gegenden um den Kivu-See, dort wo ihre Geschichten spielen, zu erschließen und ein neues quasi Entwicklungshilfeprojekt lanciert. Und mich hat dann sofort das daran erinnert, dass es mir als Reporter auch immer so ging. Ich wollte irgendwie mehr tun, als nur darüber schreiben. Geht euch das auch so? Habt ihr nicht mal Lust, einfach aufzuhören mit dem hier und dann richtig anzupacken? Vielleicht bei dir im Laufe deiner langen Karriere und bei dir heute?
Nein, mir ist das nie, ich habe nie dieses Gefühl gehabt. Ich wollte immer nur schreiben. Seit ich 8 Jahre alt bin, wollte ich immer nur schreiben und solange es mir Spaß macht und solange irgendwas gelesen wird von mir, mache ich weiter.
Also mein Selbstverständnis ist das eines Aktivisten. Ich fühle mich sehr, sehr aktiv und ich fühle mich auch nicht immer im Kampf, aber ich kämpfe schon für Dinge, an die ich glaube und die ich glaube wichtig sind für unsere Gesellschaft. Und meine Bücher und die Möglichkeit, Leser zu haben, die meine Bücher lesen können, dafür kämpfe ich, dass meine Bücher verstanden werden können, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die über meine Bücher, das nehme ich auch wieder für mich in Anspruch, so differenziert nachdenken und reden kann, wie ich sie geschrieben habe.
Herzlichen Dank und damit wären wir am Ende dieses Podiumsgesprächs. Vielen Dank, Lukas Berfus und Margit Sprecher, für diesen tollen Einblick.